Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen und begrüße euch ganz herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst hier in der FEG in Oberhausen. Und besonders begrüßen möchte ich alle Gäste und Freunde und auch alle die, die heute zum ersten Mal hier sind. Seid ganz herzlich willkommen. Es ist schön, dass ihr hier seid und ich freue mich, euch zu sehen. Wir wollen diesen Gottesdienst unter den Segen Gottes stellen und ihn feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Annette Zundel. Ich werde heute durch den Gottesdienst führen. Der Wochenspruch für die kommende Woche steht in Matthäus 28, Vers 20. Und da verspricht Jesus uns: Ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. Und das dürfen wir glauben und darauf können wir uns verlassen, denn Jesus steht zu seinem Wort. Und ich finde, mit diesen Worten und mit diesem Wissen dürfen wir getrost und dankbar in die nächste Woche gehen, denn Jesus ist bei uns, zu jeder Zeit und für immer. Ich möchte gerne mit euch beten und wem es möglich ist, den bitte ich aufzustehen. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, jetzt für diesen Tag, für das schöne Wetter und für den Sonntag, den du uns geschenkt hast, wo wir ausspannen dürfen, wo wir unter dein Wort kommen dürfen und gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Ich möchte dir danken für deine Zusage, dass du bei uns bist, jeden Tag, an jedem Ort und zu jeder Zeit, ja und bis ans Ende der Welt. Hab Dank dafür. Und ich möchte dir danken für all deine Liebe, die du uns immer wieder schenkst, für die Hoffnung, die du uns schenkst, gerade dann auch in Zeiten, wo es uns nicht so gut geht, in schweren Zeiten, dass du dann da bist und dass du uns durchträgst. Und ich möchte dich bitten für alle die, die jetzt heute nicht hier sein können, aus Urlaubsgründen oder Krankheitsgründen oder was auch immer, sei du bei ihnen, stärke du sie und lass sie einfach auch spüren, dass du da bist und dass du ihnen ganz nahe bist. Und so möchte ich den Gottesdienst jetzt in deine Hände legen. Amen. Heute endet unsere Predigtreihe über Gemeinde mit dem Thema Gemeinde ist getragen von der Hoffnung. In der Predigt von Ben geht es heute um die Hoffnung. Wer kennt sie nicht? Hoffnung ist die Grundlage unseres Lebens. Ohne Hoffnung können wir nicht leben. Wir kennen ihn alle, den berühmten Satz, die Hoffnung stirbt zuletzt. Menschen, die an Gott glauben, haben eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Sie glauben daran, dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist und vorbei, sondern dass es ein Leben nach dem Tod gibt, bei Gott in seiner Herrlichkeit. Ein protestantischer Missionar arbeitete schon jahrelang bei den Papua in der Südsee. Bei der Bibelübersetzung in die Sprache der Einheimischen fand er nicht den rechten Ausdruck für das Wort Hoffnung. Er suchte lange nach diesem Begriff, bis er eines Tages sein neugeborenes Kind zu Grabe tragen musste. Ein Papua-Junge, der zusah, wie der Vater seinen Sohn begrub, sagte zu dem Missionar: Ich sehe dich gar nicht weinen. Darauf der Vater: Warum sollte ich weinen? Wir werden uns wiedersehen. Unser Kind ist bei Gott. Und der Junge murmelte für sich: Ja, ich hörte davon. Ihr Christen schaut über den Horizont hinaus. Über den Horizont hinausschauen. Ja, jetzt wusste der Missionar, wie er das Wort Hoffnung zu übersetzen hatte. Lasst uns gespannt sein, was Gott uns heute durch Ben zum Thema Hoffnung sagen will.
Annette hat es schon richtig gesagt. Wir kommen heute zum Abschluss unserer Predigtreihe über Gemeinde. Wir haben uns in den letzten drei Predigten von mir intensiv mit dem Thema Gemeinde auseinandergesetzt. Wir haben uns geschaut, warum sind wir überhaupt Gemeinde? Wir haben gesehen, dass Gemeinde unsere Identität ist, das, wozu Gott uns berufen hat in die Gemeinschaft. Wir haben uns angeschaut, wie funktioniert überhaupt Gemeinde? dass jeder Einzelne mit seiner Geschichte, die er mit Gott schreibt, mit seinen Gaben, mit seinen Fähigkeiten ein Teil ist, dass wir ein Miteinander, ein Füreinander sind. Wir haben uns angeschaut, wozu Gemeinde ist. Wo wollen wir hin, dass wir immer näher zu Gott in die Nachfolge und immer mehr hin zu den Menschen gehen wollen, die diese Liebe Gottes, die Gott selbst noch nicht erfahren haben. Und man könnte, glaube ich, jetzt diese Reihe noch ewig weiterführen, denn es gibt so viele Themen, was mit Gemeinde zusammenhängt. Aber ich will sie jetzt heute mal beschließen mit einem Thema, was ich glaube, was in allen anderen Themen schon ein bisschen angeklungen ist. Etwas, was in alle Bereiche von Gemeinde durchdringt. Das, was Gemeinde trägt. Und so habe ich die Predigt genannt: Gemeinde ist getragen von der Hoffnung. Sigrid, könntest du vielleicht den Monitor anmachen? Danke. Getragen von der Hoffnung. Das Wort Hoffnung, finde ich, hat gerade in unserer Zeit einen komischen Beigeschmack, wenn ich das so höre. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Wir haben es gerade vorhin bei der Kollekte schon gehört von dem Krieg in der Ukraine, der scheinbar nicht enden will. Wir sehen diese Bilder von Gaza, die wirklich erschreckend sind. Wir sehen so viel Gewalt und so viel Hass in dieser Welt. Wir sehen Menschen, die ihre Macht missbrauchen. Ständig werden wir gefühlt überschüttet mit Nachrichten, mit einer schlechten Nachricht nach der anderen. Und so wenig können wir doch dagegen tun. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass wir gerade in einer Zeit leben, wo wir durch diese Vernetzung der Welt, durch die Medien noch nie so viel Bescheid wussten über das, was in dieser Welt passiert, über dieses Leid, was in der Welt gerade stattfindet. Aber auch noch nie konnten wir so wenig daran tun. Und ich erlebe weniger ein Gefühl der Hoffnung, sondern mehr ein Gefühl der Ohnmacht gegenüber all dem, was wir sehen. Und mit dieser Ohnmacht merke ich, dass eine Enttäuschung damit kommt. Enttäuschung, weil Dinge in unserem eigenen Leben irgendwie nicht so funktionieren, wie wir es uns erhofft, wie wir es uns gewünscht haben. Enttäuschung von dem, was wir in der Welt sehen, von Menschen. Wie können Menschen so etwas tun? Und das geht so weit, dass ich neulich mit einem Bekannten von mir gesprochen habe, der zu mir gesagt hat, er will keine Kinder in diese Welt setzen, weil er sie nicht dem aussetzen will, was da noch kommt. Wie wenig Hoffnung ist da zu sehen. In der früheren Generation, so Nachkriegszeit, da war es so ein klassischer Ausdruck von Hoffnung und Fürsorge, dass man gesagt hat, ich will, dass meine Kinder es einmal besser haben als ich. Und ich glaube, dass dieser Satz heute immer noch gilt, dass Eltern trotzdem immer noch das Beste wollen und ein besseres Leben haben wollen für die Kinder. Aber ich merke, dass unsere Welt, dass die Lebensumstände doch irgendwie komplexer geworden sind. Wirtschaftliche Unsicherheit, Klimawandel, eine immer größere Skepsis, ob es die nächste Generation wirklich besser haben wird als wir. Und ich merke trotzdem immer noch einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft, aber ich merke auch deutlich mehr Fragen und deutlich mehr Unsicherheiten, was diese Zukunft angeht. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, wie du mit dem Wort, mit dem Thema Hoffnung gerade zu kämpfen hast oder wie du dich damit auseinandersetzt gerade. Wenn du in die Welt schaust, was in deinem Leben gerade vorgeht, was ich neben dieser Hoffnungslosigkeit und dem Leid, was uns so viel begegnet, aber auch wahrnehme, ist im Gegenzug dazu eine so starke Sehnsucht nach Hoffnung, Sehnsucht nach etwas, was da ist, etwas, was anders ist, was über diesen Dingen steht. Und wir haben eine riesige Nachfrage an Büchern, an Literatur zum Thema der Suche nach dem Sinn des Lebens, Life-Coaches, Motivationshilfen, die ständig im Internet uns angezeigt werden. Wir sehen Menschen, die alles auf sich nehmen und sich in ein Schlauchboot setzen, wo sie nicht wissen, ob sie das überleben werden, in der Hoffnung, dass da doch etwas ist am anderen Ufer. Unsere Filme und unseren Serien sind unsere Helden ständig unterwegs in der Hoffnung, dass da noch etwas anderes ist, dass da ein Frieden ist und das Böse besiegt werden kann. Emil Brunner, ein Theologe aus dem 20. Jahrhundert, hat einmal sehr treffend gesagt, so wie der Sauerstoff für die Lunge ist die Hoffnung für den Sinn des menschlichen Lebens. Nimmt man dem Menschen die Hoffnung, dann ist es, als nehme man ihm die Luft zum Atmen. Wir Menschen, wir brauchen Hoffnung. Wir Menschen, wir sehnen uns nach Hoffnung, dass da doch etwas mehr gibt, etwas über den Tellerrand hinaus. Und auch für uns als Gemeinde ist die Hoffnung das, was wir brauchen zum Leben. Es ist das, worauf wir als Gemeinde bauen. Hier vorne haben wir es stehen. Gemeinsam wollen wir hoffen. Wir wollen eine Gemeinde sein, die die Hoffnung nicht verliert. Die gemeinsam hofft. Weil Hoffnung das ist, was uns antreibt, was uns trägt und was wir zum Leben brauchen. Wie können wir aber hoffen und getragen werden von der Hoffnung, wenn die Welt doch so hoffnungslos erscheint? Diese Frage wollen wir heute ein bisschen näher nachgehen. Und ich habe hierfür einen Text ausgewählt aus dem 1. Petrusbrief, 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 9. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn die Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus in seiner Herrlichkeit erscheinen wird, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Gott, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für diese Verse. Du kennst uns, du weißt, wie es um unsere Hoffnung ist. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt zu uns sprichst durch dein Wort, dass du uns deine Hoffnung näher bringst, dass du in jedes einzelne Leben, zu jedem Einzelnen heute hier sprichst und uns mehr deine Hoffnung näher bringst. Amen. In den Versen 3 bis 5 führt Petrus uns näher aus, worin denn unsere Hoffnung als Christen besteht. Und er beginnt damit, dass er Lob preist und er sagt, Ehre sei Gott, dem Vater, der uns ein neues Leben geschenkt hat. Das Erste, was Petrus hier tut, ist, dass er den Blick von uns wegnimmt, sondern auf den lenkt, bei dem Hoffnung zu finden ist, auf Gott. Und die Bibel ist in diesem Punkt ganz klar, nirgendwo sonst ist Hoffnung zu finden als bei Gott. Ganz egal, wo wir versuchen, Hoffnung zu finden in unserem Leben, ob es Menschen sind, Erfolg, Wohlstand, ob es Beziehungen sind oder Gesundheit, ob es Politik ist, die Wissenschaft, die Technik oder die Hoffnung, dass wir das aus eigener Kraft schaffen. Bei allen diesen Dingen werden wir merken, dass all das vergänglich ist, dass es zerbrechlich ist und immer eine Chance besteht, dass wir enttäuscht werden. Weil Menschen enttäuschen, weil Umstände sich ändern und weil Pläne scheitern. So anders ist diese Hoffnung, von der wir hier in der Bibel lesen. Die Hoffnung, die wir haben, wenn wir auf unseren Gott setzen. Denn er ist das Einzige, er ist der Einzige, der Bestand hat in dieser Welt, die sich doch so schnell ändert. In Hebräer 13, Vers 8 heißt es, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. In Gott haben wir die Konstante, derjenige, der Einzige ist, der uns die Gewissheit gibt, dass seine Zusage eintrifft. Bei Gott ist keine Unsicherheit, kein Vielleicht, sondern nur es wird geschehen, wie Gott es gesagt hat, weil Gott treu ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Das ist das Erste, was wir mitnehmen können. Hoffnung ist bei Gott zu finden, weil er schon immer da war und weil er schon immer noch immer da sein wird. Worin besteht aber seine Zusage? Worin besteht diese Hoffnung, die wir bei Gott haben? Wir haben eine Hoffnung bei Gott, weil wir einen Gott haben, der diese Hoffnungslosigkeit, die Suche von uns Menschen nach Hoffnung sieht, mitfühlt und es ihn dazu gebracht hat, dass er handelt, dass er seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, der uns gezeigt hat, wer Gott ist, dass bei Gott Hoffnung zu finden ist. Der aber das nicht nur uns berichtet hat, sondern der am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist am dritten Tag, um uns wahre Hoffnung möglich zu machen. Eine Hoffnung, die darin besteht, Petrus nennt es hier so, dass wir einen Zugang haben zu einem Erbe, was unvergänglich, was makellos ist und was seinen Wert niemals verlieren wird. Etwas, von dem wir nicht enttäuscht werden können. Etwas, was unabhängig ist von den Umständen, die wir erleben. Etwas, was über den Dingen steht. Die Ewigkeit in der Gemeinschaft mit Gott. Der Ort, wo wirklich wahrer Frieden ist, bei dem kein Leid, keine Träne und keine Hoffnungslosigkeit mehr sein wird. Es gibt dieses schöne Lied von der Outbreak Band, wir werden das nachher auch singen. Die Ewigkeit ist mein Zuhause, du hast sie mir ins Herz gelegt. Und diese Hoffnung, sie wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Darum geht es. Das ist die Hoffnung, die uns geschenkt worden ist, an die wir glauben dürfen. Das ist die Hoffnung, die wir haben und an der wir auch als Gemeinde festhalten. Dass es nach diesem Leben noch etwas gibt, was auf uns wartet, etwas, was schön ist, etwas, was wir mit unserem Verstand überhaupt nicht greifen können. Dass dieses Leben hier auf der Erde im Vergleich dazu nur eine so kurze Zeit ist, im Vergleich zu dem, was dort auf uns wartet, wo wir unsere Glaubensgeschwister wiedersehen werden, die bereits von uns gegangen sind, wo wir keine Sorgen mehr haben, wo wir keinen Stress mehr haben, keine Schmerzen, sondern wo wir einfach bei Gott sind. Und vielleicht bist du hier und du sehnst dich nach einer Hoffnung wie dieser. Eine Hoffnung, dass es da so ein Zeitpunkt oder einen Ort gibt voller Frieden. Die Bibel sagt uns, ja, es gibt diesen Ort und in Jesus hast du die Möglichkeit, diese Hoffnung auch zu deiner werden zu lassen. Und das Schöne ist, du musst nichts dafür tun. Petrus benutzt hier diesen Begriff wiedergeboren werden. Und das zeigt uns das irgendwie ganz deutlich, wie bei einer Geburt du selbst nicht derjenige bist, der dich zur Welt bringt, sondern es sind deine Eltern, deine Mutter, die das macht. Genauso wenig kannst du etwas dazu beitragen, dass du neu geboren wirst, ein neues Leben hast mit Gott, mit einer neuen Perspektive, eine neue Hoffnung auf Gott. Daran glauben wir hier als Gemeinde und deswegen stimmen wir in dieses Lob von Petrus ein. Deswegen singen wir diese Lieder und sagen Lob und Ehre Gott für das, was er uns geschenkt hat, für diese Hoffnung. Was ist aber jetzt mit dem Leid? Wie passt das zusammen, diese Hoffnung, diese Ehre Gottes, diese Freude und das Leid? Was ändert sich in unserem Leben, wenn wir diese Hoffnung haben? Was bewirkt die Hoffnung? Und Petrus beginnt auch diesen Abschnitt damit, gebt Gott die Ehre, jubelt, freut euch und seid dankbar, weil wir einen Gott Seid dankbar. Warum können wir das? Weil wir einen Gott haben, dem es nicht egal ist, wie es uns geht. Weil wir durch Jesus ein neues Leben haben. Dass wir einen Glauben haben, eine sichere Hoffnung auf ein unvergängliches Erbe. Deswegen können wir voller Freude sein. Und was Petrus hier mit dieser Freude meint, ist keine oberflächliche Stimmung. Vielleicht auch mal. Ich meine, wenn wir über David lesen in der Bibel, der halbnackt vor der Bundeslade tanzt, wäre vielleicht was für den nächsten Gottesdienst. Mal gucken. Was Petrus hier eher meint, ist eine tiefe innere Haltung, die auch bleibt, wenn es schwer wird. Eine Freude, die sich darin ausdrückt, dass wir Gott allezeit dankbar sind im Gebet, dass wir mutig vorangehen, dass wir gelassen sind, weil wir wissen, das Leid in dieser Welt hat nicht das letzte Wort. Denn was auch hier ganz deutlich klar wird und was die Bibel auch nicht verschweigt, ist, dass das Leid in dieser Welt nicht verschwinden wird. Auch nicht, wenn wir anfangen zu glauben. Das heißt, wir sollen uns freuen, auch wenn wir Leiden und Prüfung erleben. Das Leben hier in dieser Welt ist ein Leben voller Leid und Prüfung. Das ist so und das wird auch immer so sein. Das Leid in dieser Welt ist präsent und es trifft auf Christen, es trifft auch auf Nichtchristen. Auch Jesus musste leiden. Das Leid gehört seit dem Sündenfall zu dieser Welt dazu. Es ist der Ausdruck dessen, dass wir getrennt sind von Gott, dass wir nicht in dieser Gemeinschaft sind bei Gott. Es ist also nicht Gottes Plan, dass wir Menschen Leid erleben. Gott ist ein Gott der Liebe, Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit und der Gerechtigkeit. Gott ist kein Gott, der uns Leid schenkt. Der Schmerz und das Leid ist Teil der Abwesenheit von Gott, was wir hier auf Erden ganz schmerzhaft erleben müssen. Aber in Gott haben wir ganz im Gegenteil jemanden, der uns durch Jesus einen Weg aus diesem Leid heraus ermöglicht hat. Durch die Auferstehung von Jesus. Und das ist der Grund, warum wir uns selbst im Leid freuen sollen. Ein messianischer Jude aus Israel wurde in dieser Zeit von einem Pastor gefragt, was ist dein Gebetsanliegen für uns, wo wir für euch beten sollen. Und das Spannende fand ich, dass er nicht gesagt hat, wir sollen für Frieden beten. Weil er sagt, wahren Frieden wird es nicht geben, auch nicht für Israel, besonders vielleicht nicht für Israel, wenn wir die Bibel lesen. Aber auch bei uns, es wird in dieser Welt keinen Frieden geben. Es wird eher wahrscheinlich sogar noch schlimmer werden. Das Leid gehört zu dieser Welt einfach dazu. Deswegen brauchen wir Gott, deswegen brauchen wir Jesus. Nein, er sagt, wir sollen beten, dass die Juden und dass die Menschen in diesem Ort Jesus erkennen. Dass sie erkennen, dass er wirklich der Messias ist, der gekommen ist, um Hoffnung zu bringen. Dass sie die Hoffnung haben auf ein ewiges Leben und dass sie das für sich annehmen können. Eine Hoffnung, die es schafft, unabhängig von den Umständen einen inneren Frieden und eine Freude haben zu können. Und diese Hoffnung, sie ist real und sie ist so groß, dass wir erleben, dass besonders in Krisengebieten und in Verfolgung Gemeinde immer Bestand hat. Gemeinde hat immer Bestand. Egal, welche Umstände es sind. Selbst in Nordkorea feiern Christen im Untergrund unter größten Verfolgung Gottesdienst und sie singen Lobpreislieder und preisen Gott. Paulus in der Bibel, in Apostelgeschichte 16, sitzt im Gefängnis und das Erste, was er tut, ist, er singt Lobpreislieder. Wir lesen von Bonhoeffer, von seinen Schriften aus dem Gefängnis bei den Nazis, wo er auf den Tod wartet. Und diese Schriften sind voller Hoffnung und voller Zuversicht, weil er weiß, dass nach dem Tod noch etwas auf ihn wartet. Das Leid ist nicht das Ende. Wie können wir uns freuen, trotz dem Schmerz und dem Leid? Vielleicht können wir uns das so vorstellen wie bei einer Geburt, wo der Schmerz und das Leid während der Schwangerschaft bis hin auch zu der Geburt selbst allgegenwärtig ist. Aber die Freude über dieses neue Leben, über dieses Kind, was wir dann in der Hand halten dürfen, unter diesem Schmerz lebendig ist. Oder wenn wir vor einer Prüfung stehen, dann ist diese Phase der Vorbereitung keine leichte Zeit. Wir schlafen wenig, wir verzichten auf Ausgehen mit Freunden, es raubt uns Kraft und es raubt uns Nerven, aber hinter diesem Leid wissen wir, wofür wir das alles machen. Für unseren Traumberuf, für unsere Zukunft. Oder beim Sport, ich habe vor einigen Monaten wieder angefangen, regelmäßig Sport zu machen und es ist anstrengend und oft stehe ich auf und habe keine Lust dazu, aber ich habe ein Ziel vor Augen, dass mein Körper mich auch in 20, 30 Jahren immer noch so gut hält, während ich jeden Tag im Büro sitze, was gar nicht gut eigentlich für meinen Rücken ist. Ich habe ein Ziel vor Augen. Wir leiden zwar, aber wir haben diese Perspektive, dass dieses Leid nur kurz sein wird und danach der Himmel auf uns wartet. Und das ist nicht immer einfach. Es fordert uns heraus und ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir Gemeinde haben, dass wir uns einander haben, dass wir uns immer wieder diese Hoffnung, diese Perspektive einander zusprechen. In Vers 7 hat Petrus noch einen weiteren Aspekt des Leidens, den wir uns jetzt näher anschauen wollen. Und es heißt dort, denn diese Prüfungen, sie geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Wir sollen uns freuen, weil Gott das Leid gebraucht, um unseren Glauben zu vertiefen, um uns mehr und mehr zu dem zu machen, was er sich für uns wünscht. Das Leid als Prüfung zur Festigung und Vertiefung des eigenen Glaubens. Wie können wir das verstehen? Wir bekommen von Petrus selbst in Vers 7 einen Vergleich an die Hand, der das ein bisschen deutlicher machen soll. Gold, welches im Schmelzofen gereinigt wird. Gold kommt meistens nicht in einem Goldbarren vor, sondern es kommt meistens in Form von Golderz vor, das Gold mit anderen Metallen verbunden ist, was dann im Tagebau oder Untertage abgebaut wird oder in Flüssen wie bei den Westernfilmen, wo das rausgeschöpft wird. Und dieses Gestein, dieses Erz wird dann zerkleinert und dann bei hoher Temperatur geschmolzen, um all diese anderen Metalle, die beim Gold noch dazu sind, von dem Gold zu lösen, damit man dieses reine, wertvolle Gold in der Hand hat. Und so wie dieses Gold gereinigt werden muss, so muss auch der Glaube von den Dingen getrennt werden, die dort nicht dazugehören. Das Leid, was wir hier auf Erde erleben, ist für uns ein Prüfstein, der uns immer wieder herausfordert. Wir kennen das vielleicht von unseren Beziehungen, wo schwere Zeiten erst wirklich deutlich machen, wie fest die Bindung zueinander ist. Es gibt dieses Sprichwort, das heißt, in der Not erkennt man den wahren Freund. Wenn es uns gut geht, dann ist es leicht, fröhlich zu sein und Hoffnung zu haben. Aber wie sieht es aus, wenn das Leben es nicht gut mit uns meint? Und hier wird, in diesen Zeiten wird, glaube ich, deutlich, wie fest unser Glaube ist. Glaube ist nämlich nicht etwas, was an Gefühlen gebunden ist. Nur wenn ich mich zu Gott nah fühle, glaube ich richtig. Glaube ist etwas, was darüber steht. Und wir merken das besonders in diesen Zeiten, wo wir angefochten werden. Wo Stimmen in uns hervorkommen, die sagen, wie kann Gott das zulassen? Wie kann Gemeinde so sein? Warum passiert das alles, wenn diese Zweifel in uns hochkommen? Das Tröstliche ist, dass diese Stimmen völlig normal sind. Und ich glaube, jeder von uns, der heute hier ist, kennt diese Stimmen, diese Frage an Gott, warum? Diese Hoffnung zu haben, dieses Wissen, diese Perspektive zu haben, heißt nicht immer, dass wir immer fröhlich sind. Wir dürfen klagen, wir dürfen diese Fragen haben. Wenn man ein bisschen durch die Psalmen geht, zum Beispiel Psalm 13, da gucken wir, wie David schreibt, wie er Gott anklagt, weil er nicht versteht, warum dieses Leid gerade ihn so treffen muss. Wir dürfen Gott anklagen. Diese Hoffnung zu haben und sie zu prüfen, bedeutet aber, dass wir uns fragen, bringt dieses Leid, diese Stimmen in mir, mich weiter weg von Gott oder zieht es mich mehr zu ihm in seinen tröstenden und schützenden Armen? Zieht der Schmerz und diese Fragen, ziehen sie mich ins Gebet wo ich Gott meine Sorgen und all das, was mich bewegt, ablegen kann? Oder ziehe ich mich zurück und versuche selbst Herr der Lage zu werden und es aus eigener Kraft zu schaffen? Ich glaube, sie zeigen uns ganz ungeschönt auf, wo wir selbst noch nicht fest sind im Glauben, wo wir es noch nicht schaffen, loszulassen und Gott an Gottes Hand zu gehen. Wo wir versuchen, ohne Gott weiterzukommen. Es deckt auf, wo unsere Zweifel sind. Aber das Gute ist, es gibt uns gleichzeitig die Gelegenheit, im Glauben zu wachsen und fest zu werden und das abzulegen, was uns von Gott wegzieht. Wie diese Metalle, die nicht zu dem Gold gehören, die es daran hindern, schön zu glänzen, sollen wir alles abwaschen und alles ablegen, indem wir es Gott hingeben, damit wir zu einem tieferen Glauben und ein Vertrauen zu Gott kommen. Gott gebraucht diese Zeiten, die er sich nicht gewünscht hat für uns. Aber er gebraucht sie, um uns ihm näher zu bringen, um uns sein Wesen, seine Liebe noch mehr zu zeigen. Das Feuer, es ist nicht da, um dich zu verbrennen, sondern ist da, um das zu entfernen, was dich hindert zu glänzen. Und umso tiefer wir verwurzelt sind im Glauben, desto mehr wir uns leiten lassen, vom Heiligen Geist, von Gottes Gegenwart in uns, gerade in diesen Zeiten, umso mehr merken wir, dass auch gerade in diesen Zeiten des Leidens eine Kraft in uns erweckt wird, die uns aktiv werden lässt. In 2. Timotheus 1, Vers 7 heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Dass wir nicht ängstlich sind, dass wir den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern dass wir aktiv werden. Dass wir nicht mit einsteigen in den Pessimismus, sondern dass wir voller Zuversicht und voller Freude in diese Welt sehen können. Das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir als Gemeinde in dieser Welt wirklich scheinen können. Wo Kirche schon immer ein Ort war in Krisenzeiten, der voller Hoffnung ist. Während der Pest im 2. bis 3. Jahrhundert sind ganz viele Menschen aus den Städten geflohen. Wer geblieben ist, um die Kranken zu pflegen, das waren Christen. Dietrich Bonhoeffer, wir hatten es vorhin von ihm, und viele anderen Christen haben die Hoffnung nicht aufgegeben und weiter gekämpft für die gute Sache. Im 19. Jahrhundert wurden durch Christen wie Theodor Fliedner die Diakonie eingeführt. Bis heute helfen sie Menschen in Not und geben Hoffnung in diese Welt. Wo können wir als Gemeinde ein Ort sein, wo wir Hoffnung in diese Welt bringen können? Wo kannst du in deinem Umfeld zu deinen Freunden, Kollegen Hoffnung hineinsprechen, wo keine Hoffnung ist? Warum können wir das tun? Weil wir die begründete Hoffnung haben, dass wir eines Tages bei der Herrlichkeit bei Gott sind. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Und auch wenn wir es nicht immer sehen, auch wenn wir es nicht immer verstehen, warum diese Dinge passieren, wie sie passieren, aber genau das macht den Glauben aus. Augustinus, sein Kirchenvater, hat einmal gesagt, Glaube heißt festhalten an dem, was man hofft und überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Das bedeutet es, zu glauben. Und wir beten, dass der Geist uns jeden Tag immer wieder neu die Kraft gibt, durchzuhalten, auf Gott zu schauen, bis die Zeit gekommen ist, wo diese Hoffnung endgültig in Erfüllung geht. Gemeinde ist getragen von der Hoffnung. Als Gemeinde wollen wir ein Ort sein, der die Botschaft der Hoffnung verkündet. Wir wollen ein Ort sein, der Menschen näher bringt an diese Hoffnung. Wir wollen aber auch ein Ort sein, in dem das Leid und das Schmerz in dieser Welt, diese Hoffnungslosigkeit, nicht verschweigt. Das Leid ist Teil dieser Welt. Wir erleben es selbst und deswegen wollen wir auch ein Ort sein, wo wir zusammen trauern, wo wir zusammen klagen, wo wir zusammen enttäuscht sein können. Ein Ort, bei dem Klage, aber auch Jubel, beides nebeneinander vorkommen darf. Aber auch ein Ort, bei dem das Leid nicht das letzte Wort hat. Wo wir weitergehen, wo wir aktiv werden, wo wir uns gegenseitig immer wieder daran erinnern und ermutigen an unser gemeinsames Ziel, an unsere gemeinsame Hoffnung, die uns durch diese Zeiten trägt. Das Ziel, die endgültige Rettung, wenn wir dieses Erbe annehmen, wenn wir es bekommen, was unvergänglich ist, was seinen Wert nicht verliert. Dass Gemeinde gerade dann hell leuchtet, wenn die Welt dunkel ist und voller schlechter Nachrichten. Weil wir eine Hoffnung haben, die unerschütterlich ist. Und wir wollen uns immer wieder an diese Hoffnung erinnern und wir machen das ganz besonders im Abendmahl, was wir gleich auch zusammen feiern wollen. Wir erinnern uns zusammen an Gottes Liebe für uns, die sich darin gezeigt hat, dass er so seinen Sohn gesandt hat, der für all das Leid, die Schmerz und jede Träne ans Kreuz gegangen ist, alles auf sich genommen hat und auferstanden ist, damit wir diese Hoffnung haben können, damit wir uns freuen können, damit wir diese Gewissheit haben, dass das Leid, was wir sehen, was wir selbst erleben, nicht das Ende ist, sondern der größte Schatz noch auf uns wartet. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Einen schönen Sonntag euch.